Ja, auch ich möchte euch an diesem Sonntag ganz herzlich grüßen. Schön, euch mal wieder alle so von Angesicht zu sehen und zu wissen, ihr seid ja noch da. Wenn der Hirte nicht mehr da ist, ist es oft so, dass die Schafe auseinanderlaufen, weil sie eben keinen Bezugspunkt mehr haben. Und ja, wir stehen ohne Pastor da, wo man sagt, Hirte, Bischof, von Amts wegen. Und da ist es dann schwierig für den Rest dann zusammen zu bleiben. Ich hoffe, es gelingt uns, gerade auch in dieser Zeit. Ja, nach den vielen Bildern, Dankeschön Harald, ist ja ziemlich eindeutig, worum es geht. Das kann ja nur Psalm 23 sein. Wenn ich sage Psalm 23, dann denkt jeder, naja gut, den kenne ich ja vorwärts und rückwärts, den muss ich in der Kinderstunde haben wir den gelernt, in der Konfirmandenstunde muss ich ihn auswendig lernen im biblischen Unterricht. Und er wird ja auch vorwärts und rückwärts gebetet und manchmal auch im Wechsel dann zugesprochen. Also was brauchen wir damit noch? Ich hatte ja am 17. Juli Geburtstag und Axel Kühner, eines von seinen Büchern, das ist am 17. Juli ein Teil aus Psalm 23 dran. Und das hat mich veranlasst, mal den Psalm 23 für mich persönlich mal wieder vorzunehmen und mal so ein bisschen drüber nachzudenken, was steht denn da eigentlich? Psalm 23. Ich glaube, hier muss ich irgendwo drücken, gell? In der Mitte.
Rechts.
Psalm 23, da steht's. Der Harald hat diese Präsentation gemacht, die ist nicht von mir. Der Harald hat mir das zur Verfügung gestellt. Wir wollen mal gucken, was da kommt. Oh, erstes Bild. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Dieser Ausspruch ist ja heute in dieser Zeit ist ja schon ähnlich wie ein Anachronismus. Wer will sich denn heute noch bestimmen lassen? Und schon gar nicht von einem Hirten, der seine Schafe ganz klar dirigiert und sagt, wo es lang geht und wo nicht. Wir sind doch heute selbstbestimmt. Da brauche ich doch keinen Hirten, der mir sagt, wo es lang geht. Das weiß ich doch selber. Ich bin doch ein mündiger Mensch, ein mündiger Bürger. Ich weiß doch selber, ich bin ja auch alt genug mittlerweile, ich weiß doch selber, wo es lang geht. Und die Jungen werden es schon lernen. Der Herr ist mein Hirte. Ein steiler Ausspruch von David, einem gestandenen König. Übrigens, ich denke nicht, dass Psalm 23 so, also für mich persönlich ist das kein Jugendwerk von David, sondern für mich, wie ich das neu gelesen habe, war mir klar, das ist quasi wie so ein Rückblick auf das Leben. Was ist da passiert? Und David sagt, der Herr ist mein Hirte. David, der selbst Hirte war und weiß, was dahinter steckt, Schafe hüten, heißt, ich brauche einen Stall, eine Hürde, wo ich sie bergen kann. Ich muss dabei sein, wenn sie lammen, muss gucken, dass alles glatt geht. Ich muss dafür sorgen, dass sie zur rechten Zeit geschoren werden. Ich muss dafür sorgen, dass ich ihnen die Kutten, die Hufe, die Füße schneide, die Nägel schneide quasi, weil sonst fangen die an und lahmen und das sieht ganz fürchterlich aus. Ich selber habe das alles schon mitgemacht und miterlebt, was da drum und dran hängt. Vater und Schwiegervater hatten Schafe und ja, Jung, komm mal mit. Ja. Also, Hirte sein ist nichts für Romantiker. Klar, es ist toll, draußen bei den Schafen, aber die Verantwortung ist schon enorm. Der Herr ist mein Hirte. Interessanterweise ist David bewusst, dass da nicht ein Herr sein Hirte ist oder ein Hirte sein Herr ist, sondern dass der Herr sein Hirte ist. Er, der Herr. Das musste ich mir neu vor Augen führen, dass es da eigentlich darum geht, dass nicht irgendwer mein Hirte ist, sondern dass der Herr da ist. Ich fand das total spannend, das neu zu bedenken. Der Herr ist mein Hirte. Wie gesagt, ich finde das eine steile Aussage und da könnte man heute öfters mal mit anecken. Wie gesagt, wir sind ja unsere eigenen Herren. Nur für David geht es ja gleich weiter. Mir wird nichts mangeln. Das ist ja eine Aussage, die ist ja mindestens genauso steil wie der erste Teil. Der Herr ist mein Hirte, also mir wird nichts mangeln. Da steht nicht, mir wird es ganz gut gehen und es wird auch immer reichen, aber da wird nichts mangeln. Das heißt, David geht davon aus, wenn der Herr sein Hirte ist, dass er keinen Mangel hat. Das heißt, es reicht immer. Wenn das stimmt, dann steckt ja da eine enorme Erfahrung hinter. Wenn jemand sagen kann, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, dann impliziert das, dass er derjenige genau weiß, wovon er spricht. Und dass er das erfahren hat. Das ist ja kein Statement, was man so abgibt. Weil Mangel empfinden wir sehr schnell. An kühler Luft, an frischem Wasser. Wir sind oft eingeschränkt in unsere Bewegungsmöglichkeiten. Wir sind eingeschränkt in unsere Versammlungsmöglichkeiten. Ich als Sänger bin eingeschränkt, dass ich bei dem Lied hätte ich gern richtig laut mitgesungen, so ohne Maske und so mit Power. Das tut weh. Wir sind eingeschränkt, wir haben Mangel. Wir stellen fest, dass in unserer Gesellschaft ein großer Mangel da ist. Zum Teil an Solidarität, zum Teil an Gerechtigkeit. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir alles haben und wo wir doch merken, dass es an vielem mangelt. Wenn wir jetzt ein Stück weiter gehen, gehen Osten, dann erfahren wir vielleicht, was Mangel ist. Jetzt in Beirut, wo die Stadt um die Ohren geflogen ist, das ist Mangel, die haben nichts mehr. Oder in Afrika, da ist Mangel. Die Leute kommen zu uns, weil sie es da nicht aushalten. Da fehlt es oft an Wasser und vor allen Dingen auch an Frieden. Die leben in Umständen, da ist Mangel körperlich spürbar. Und David sagt, ich leide keinen Mangel, weil der Herr mein Hirte ist. Ich finde das, also wie ich da, man liest das so drüber weg und wie mir das neu zu Bewusstsein gekommen ist, ja, da steckt ja so viel drin. Der Herr ist mein Hirte, ich habe keinen Mangel. Nun, das muss ich ja irgendwo drauf begründen und für einen jeden Hirten, der mit Schafen unterwegs wäre, weiß, die plärren. Wenn die Hunger haben, fangen die an zu plärren. Wenn die Durst haben, fangen die an zu plärren. Und das ist nicht schön, wenn die blögen. Die brauchen Weide, frisches, grünes Gras. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Nun möchte ich dieser Tage allerdings kein Schäfer sein, denn hier grüne Auen zu finden in Hessen, in Oberhessen, wo es eigentlich ja doch keine Prärie ist, sondern doch eher so gemäßigtes Klima mit viel Wasser. Und ich suche jetzt mal eine grüne Wiese. Gut, es hat heute Nacht geregnet, da sind ein paar Kulmehalme nachgekommen, okay. Aber grüne Auen? Ich denke, manchmal geht es uns auch geistlich so, dass wir geistlich auf der Suche sind nach solch grünem Gras, dass wir das suchen müssen. Dass wir in einer Welt leben, die geistlich für uns oft zur Wüste geworden ist. Und dass wir wirklich suchen müssen, wo wir ansprechende Weide finden, die uns wirklich mit dem versorgt, was wir brauchen. Wenn Schafe auf altes Gras treffen, sind die auch nicht glücklich. Da stolpern die drüber hin, treten ins Blatt und fangen an zu plärren. Also das muss stimmen. Und, ganz wichtig, Wasser. Wasser. In diesen Tagen erleben wir, dass Wasser knapp wird. Und trotzdem freue ich mich immer noch, wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, kommt klares Wasser raus. Es wäre ein Schock, eine Katastrophe, wenn ich aufdrehe und es funktioniert nicht. Ist uns schon passiert in Zinkershausen. Unser Haus ist in zweiter Reihe. Da ist eine Wasserleitung von der Straße, die geht runter zu uns. Und wenn die das Wasser spülen, die Leitung spülen, sammelt sich oft das Dreck in unserer Nebenleitung. Da muss ich gucken. Einmal hatte ich einen von den Stadtwerken da, von den Wasserwerken da, der hat mir dann die Leitung nochmal separat gespült. Also frisches Wasser, das ist ja für uns Normalität, aber es ist keine Normalität. Frisches Wasser, er führt mich zum frischen Wasser. Was das bedeutet, ich hoffe, es ist uns allen klar, wenn wir den Wasserhahn aufdrehen und es kommt Wasser raus. Das funktioniert nicht überall auf der Welt. Wir sind privilegiert. Frisches Wasser ist ein hohes Gut. Geistliche Erfrischung, schön, wenn sie ausreichend zur Verfügung steht und wir uns bedienen können. Wasserknappheit wird ganz schnell zur Existenzbedrohung. Am Wasser hängt unsere Existenz. Wenn Sie uns das Wasser abdrehen, dann wird es eng. Also ist dieser Nebensatz, er führt mich zum frischen Wasser, so dahin gesagt, aber das ist, je nachdem, wo man unterwegs ist, sehr schwierig zu finden. Frisches Wasser. Was mit dem einhergeht, ist, er erquicket meine Seele. Das heißt, so wie ich frisches Wasser für meinen Körper brauche, so brauche ich das auch für meine Seele. Das ist in der Bibel oft so, dass sie auf zwei Ebenen uns anspricht. Physisch, greifbar, wir wissen, was Wasser ist, aber oft auch für unseren inneren Menschen oder gerade auch für unseren inneren Menschen, der darauf angewiesen ist, dass er auch erquickt wird. Nun, Weide und Wasser sind also da, nun müssen wir auch dahin kommen. Deswegen sagt David hier, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Also er führt mich zum Wasser und zur Weide. Es impliziert auch wieder, dass ich mich führen lasse. Gott weiß sehr wohl, wo frisches Wasser und gute Weide ist für mich, aber er will mich auch führen, aber will ich auch dahinterher? Ich bin doch autonom, ich weiß doch selber, wo es für mich gut ist und wo nicht. Das ist so, was im Hinterkopf immer so zwischen den Zeilen da für mich schwebt. Bin ich bereit, mich diesem Hirten anzuvertrauen, der mich führt und leitet? In der neuen Genfer Übersetzung steht da, er stärkt mich und erfrischt meine Seele, er führt mich auf rechtem Weg und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Also Gott ist der Bürger dafür, dass ich frisches Wasser und grüne, saftige Weide finde. Er ist der Garant. Das kann sonst kein anderer garantieren. Er ist derjenige, der das im Blick hat und auch weiß, was ich brauche, welche Art von Gras, wie viel Wasser, zu welcher Zeit. Es wäre fatal, wenn wir uns auf dem Weg zum frischen Wasser und zur guten Weide verlaufen würden, einen Irrweg einschlagen würden. Oder wenn wir ankommen und das Wasser ist ungenießbar. Gott weiß, was wir brauchen und er weiß, wo das gute Gras ist und das frische, saubere, klare, gut trinkbare Wasser. Das ist mir neu bewusst geworden, dass Gott das weiß, dass er für mich das im Blick hat. Und er erwartet von mir, dass ich hinterhergehe, hinter ihm hergehe. Wege. In diesen Corona-Zeiten ist man öfters jetzt mal unterwegs, so per Pedis, also zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad. Und da ist das mit den Wegen manchmal schwierig. Dann denkt man, oh, man könnte ja da abbiegen und dann fällt man aber fest, der Weg geht ja wieder in die gleiche Richtung zurück. Blöder Weg. Den nächsten Weg schlägt man ein, denkt man, ja, mit dem Fahrrad, ach, das ist ja eigentlich ganz schön, und dann um die nächste Biegung Schotter, dicke Steine, unmöglich. Oder man geht zu Fuß durch den Wald, denkt, auch schöner Weg, auf einmal, bupp, abgeschnitten, steht man mitten im Wald, umkehren, neue Richtung einschlagen. Es gibt aber auch Wege, die führen so ganz tief nach unten. Da, wo es dunkel ist. Ich hätte bald gesagt, den Schatten, das wäre heute schön. Schattige Wege, ganz toll, wenn man durch den Wald geht heute, prima. Aber ich rede von Schatten, die mich bedrohen. Wie David das auch sagt, es gibt Wege, die ich gegangen bin, da habe ich mich zu Tode gefürchtet. Da war mir der Tod näher als das Leben. Und wer die Geschichte von David in so mal 1. König, 1. Samuel da in den Büchern mal liest, so Chronik, da steht das alles drin, wunderbar aufgeschrieben. Wer das mal liest, stellt fest, dass David viele verschiedene Wege geführt worden ist von seinem Herrn. Die waren nicht immer leicht, die waren recht schwer. Und er hat sich selber Wege eingebrockt, die ihn ins Verderben geführt haben, wo er umkehren musste. Das ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir uns darauf gefasst machen, dass wir Wege geführt werden, die sehr tief durch dunkle, finstere Schluchten gehen, wo wir sehen müssen oder wo wir oft eben nichts mehr sehen, wo wir die Auswege nicht mehr sehen, dass wir oft selber Wege einschlagen, die uns im Morast versinken lassen, die uns am Abgrund enden lassen. Und das Tolle ist, bei David war dann jetzt Schluss. Gott hat ihn immer wieder eingesammelt. Er hat ihn durch die schweren Wege geführt, in der Verfolgung durch seinen König, den er beerben sollte, durch seinen Sohn, der ihn verfolgt hat, und so weiter und so weiter. Oder den Weg, den er eingeschlagen hat, indem er sich eine Frau angelt hat, die ihm eigentlich nicht gehört, wo er vor Mord und Totschlag nicht zurückgeschreckt ist. Da hat ihm Gott Propheten gesandt und gesagt, hier, David, so geht's nicht. Und das Tolle an David ist, und deswegen hat Gott so großen Gefallen an ihm gehabt, ist, David hat sich zurückholen lassen. Er hat Buße getan. Er hat gesagt, jawohl, Gott, du hast recht. Ich war falsch. Ich brauche deine Vergebung. Ein großartiger Psalm ist unter anderem Psalm 51. David geht vor Gott noch mehr wie auf die Knie. Er wirft sich vor ihm nieder und er sagt klipp und klar, ich lag falsch. Ich brauche deine Führung. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. David hat das immer wieder hautnah an sich selbst erfahren und erlebt. Und das ist das Großartige an diesem Psalm. Das ist nicht einer, der von der Farbe lebt wie ein Blinder, sondern das ist erlebte Geschichte. Mir wird nichts mangeln. Er führt mich auf rechter Straße. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Eine solche Aussage zeugt natürlich von einem enormen Vertrauen. Und David begründet das. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Stecken und Stab, das hat bei mir immer so ein bisschen so einen bitteren Beigeschmack, weil so ein Stecken und Stab, der kann ganz schön wehtun. Ein Dirigentenstab geht ja noch, aber so ein Stab, mein lieber Freund. Aber Stecken und Stab, wofür braucht die der Hirte eigentlich? Eben um Richtung anzuzeigen oder den mit dem Haken vorne dran mal um eins rauszufangen, sagen, komm, stopp mal her, ich leg dich mal auf den Buckel, mal gucken, wie die Füße aussehen. Ja, Stecken und Stab sind wichtige Mittel, um mir Weg Weisung zu geben. David hat das auch in anderen Psalmen ausgedrückt. Dein Stecken und Stab trösten mich. Im Psalm 119, 105 da ist es, hört sich das ein bisschen anders an. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Ich habe geschworen und halte mich daran, die Rechtsordnungen, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt, will ich treu beachten. Ich bin vom Leid sehr gebeugt. Herr, schenk mir neue Lebenskraft durch dein Wort. Das Wort des Herrn, seines Gottes, war ihm Richtung, war im Stecken und Stab, war im Trost, im Leid. Was bedeutet das für mich? Ich darf mich neu darauf besinnen, dass Gott uns in seinem Wort viel geschenkt hat, wo wir Trost, Korrektur und Richtung erfahren können. Wo wir erleben können, was Gott mit mir, mit uns vorhat. Selbst im tiefsten Todestal hat David bei Gott Schutz gefunden. Wer so seine Bibel kennt, der kennt, dass vor Psalm 23 kommt Psalm 22. Ist halt so. Und Psalm 22, der fängt an, Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist fern von mir. Die Worte kennen wir irgendwoher. Jesus hat diese Worte am Kreuz gebetet, in seiner tiefsten Verzweiflung. Und David ist auch oft in diese tiefe Verzweiflung hineingeraten. Und doch war es Gott, der ihn aus dieser Situation herausgeholt hat. David hat in den Situationen seines Lebens, wo er ganz tief unten war, gelernt, neu auf Gott zu vertrauen. Und ich finde das interessant, das spiegelt sich in den Psalmen wieder. Am Anfang sagt er, der Herr war mein Hirte, ist mein Hirte. Und dann kommt er wechselt quasi die Sichtweise. Du. Okay. Also vom Er zum Du. Man merkt, ist eine Beziehung entstanden. David hat eine tiefe Beziehung zu seinem Herrn gefunden. Und das ist das Beispiel, dem ich nacheifern möchte. In solch eine tiefe Beziehung zu Gott zu kommen, wie David. Er schreibt nämlich, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Oder anders gesagt, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. David ist beim Du angelangt, du Herr. Er sucht diese enge Beziehung zu Gott. Warum? Weil er in seiner Not erkennt, dass Gott da ist. Und zwar so nah ist, dass David in der Lage ist, im Angesicht seiner Feinde, nicht auf der grünen Wiese irgendwie, sondern im Angesicht seiner Feinde, stellt er fest, deckst du mir einen Tisch. Gott versorgt ihn mit einem vollgedeckten Tisch im Angesicht seiner Feinde. Und das Tollste daran ist, David erkennt das, dass das möglich ist. Und David kann das genießen, kann das annehmen. Oft geht es uns ja so, dass wenn wir in Nöten sind, da sehen wir vor lauter Not gar nicht mehr, dass Gott doch da ist, um uns rum ist. Uns Leute, Menschen an die Seite stellt, uns Möglichkeiten öffnet. Nein, wir sind dann so eng und sehen nur auf diese Katastrophe. Und doch ist Gott da. Und das wünsche ich uns, dass wir diesen weiten Blick kommen, dass wir Gottes Möglichkeiten erkennen, so wie David. Gott macht es möglich, dass im Angesicht unserer Feinde wir vor einem vollgedeckten Tisch sitzen dürfen. Da ist nicht nur Brot und Wasser, nee, da ist alles drauf und noch ein bisschen mehr. Das wird auch im zweiten Teil des Verses klar. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Einen Becher zum Überfließen. Da ist nicht nur was drin, um die Kehle feucht zu machen, sondern wenn ich den hochhebe, schwappt er über, weil er so randvoll ist. Der Harald hat es vorgelesen in Johannes 10, 10 und 11. Jesus ist gekommen, dass wir volle Genüge haben. Nicht nur, dass es gerade so reicht, nein, volle Genüge. In Jesus haben wir das volle Paket. Nicht nur ein bisschen, nicht nur ein Teil, nein, das volle Paket. David erkennt das, wenn er sich Gott anvertraut, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, dann ist eben das volle Paket da. Rechne ich damit, Gunther Müller? Oder sehe ich oft vielmehr nur den Mangel, der mich umgibt? Nein, der Herr schenkt voll ein. So voll, dass ich mich mehr wie satt essen kann. Aber er erwartet, dass ich das mache, was David gemacht hat. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mich diesem Herrn anvertraue. Harald, ich weine gerne scharf, aber ich habe dann nur daran gedacht, also Opferlamm wird geschoren, wird da rumgeschubst und wird gemolken und wird dann noch geschlachtet zum Essen. Und wenn du den falschen Hirten hast, dann geht es auch noch richtig schlecht. Und da habe ich gesagt, nee, Schaf will ich eigentlich nicht sein. Aber bei diesem Hirten lohnt es sich, Schaf zu sein. Da gibt es nichts Besseres, wie Schaf zu sein. Weil er mich mit allem versorgt, was ich brauche. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich habe mir das so oft gesagt in den Tagen, wo ich mich darauf, in den Wochen, wo ich mich davor war, immer wieder gesagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, jeden Tag aufs Neue. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist doch geil, ist doch super. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich hoffe nur, dass es der Herr mit mir wie mit David macht, dass er mich nicht loslässt, dass er mich immer wieder einfängt, mir Leute schickt, die sagen, hau, Gunther, verkehrter Weg, stopp, umkehren. Dass er mir ein Licht aufgehen ist, wie David im Psalm 109 sagt, ein Licht auf meinem Weg, dass ich sein Wort erkenne und lese, dass es mir Licht gibt auf dem Weg, auf dem ich unterwegs bin. Weil ich brauche Licht, sonst stolper ich. Und ich muss ehrlich sagen, aus eigener Erfahrung raus, ich habe ja durch die MS Gleichgewichtsprobleme. Und wenn das Licht aus ist, dann ist es echt übel. Da weiß ich ganz schnell nicht mehr, wo hinten, vorne, oben, unten ist. Also das ist echt übel für mich. Also mit geschlossenen Augen, da fange ich ganz schnell an und das ist, aber deswegen weiß ich, ich brauche Licht, um meinen Weg sicher gehen zu können. Dein Wort, Herr, ist meines Fußes Leuchte. Der Herr ist mein Hirte, er zeigt mir den Weg, er gibt mir Licht. Und dann kommt das Beste kommt immer zum Schluss. Gell? Aber das ist auch wieder so ein Statement, wo ich sagen muss, oh hoppla. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Ups. Nochmal, das muss man noch lesen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Echt? Echt? Wenn ich in die ganzen Gesichter hier gucke, weiß ich fast von jedem, der hier sitzt, dass es mindestens einen Tag gab, ich untertreibe, an dem ganz klar war, wo ist Güte und Gnade Gottes an diesem Tag gewesen? Hoppla, hat er mich übersehen? Nein, Gott übersieht mich nicht. Seine Güte und Gnade ist gerade dann da, wenn ich es nicht sehe und erkenne. Weil er immer noch ein bisschen tiefer ist, wie der tiefste Weg, noch ein bisschen weiter mir Licht macht in der tiefsten Dunkelheit, auch wenn ich nichts mehr sehe. Das hat David erkannt. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Naja, die Schafe laufen da vor sich hin, auf der grünen Wiese. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Das ist das Ende. David ist jetzt beim Ich angelangt. Vom Er zum Du zum Ich. Und wie ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, okay, ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Ich, David, bleibe da. Ende. So, wieso kommt mir fast so vor, wie so kindlich, trotzige Aussage, also ich bleibe jetzt da. Aber ich denke, da steckt viel, viel mehr dahinter. David hat erkannt und in anderen Psalmen wird das ja auch gesagt, so Psalm 84, da sind die Korach-Hitter, die den Psalm geschrieben haben, über diese Wohnungen Herzebaoth. Es gibt keinen schöneren Ort, als bei dir zu wohnen in deinem Heiligtum. Das ist das Nonplusultra. Da gebe ich alles für her. Könnt ihr nachlesen, Psalm 84, Vers 2 oder so. Da steht das drin. Das ist Wahnsinn, wenn man das liest. Geht ja ganz schnell. Ich habe ja Zettelchen hier drin. Habe es schon. Psalm 84. Wie schön sind deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich von ganzem Herzen. Ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach deinen Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele jubel ich dem lebendigen Gott zu. Selbst der Spatz hat ein Zuhause gefunden. Die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen versteckt hat. Nämlich bei deinen Altären, du allmächtiger Herr, mein König und mein Gott. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Sie werden dich für immer preisen. Das muss jetzt mal gesagt werden. Das hat David so als Quintessenz für sich rausgefunden. Ich will bleiben im Hause des Herrn, immer da. Weil es gibt keinen schöneren Ort, kein besseres place to be, wie man heute im Neudeutsch sagen würde. No better place to be. Absolut. Es gibt nichts Besseres, als bei meinem Gott ganz nah zu sein. Der Herr ist mein Hirte. Lass ich mich führen zu seiner Wohnung? Jesus hat gesagt, ich gehe zu meinem Vater und bereite euch die Wohnung. Ihr habt viele Wohnungen für euch. Ich mache für euch Wohnung. Aber David wusste das damals schon, dass bei Gott die beste Wohnung ist. Das Beste, um da zu bleiben. Das ist einfach toll. Ihr werdet bestimmt schon Paulus vermisst haben, gell? Ich habe noch einen. Paulus sagt nämlich oder benutzt einen ähnlichen Ausdruck, Ausspruch in Epheser 2, Vers 19. Er hat da erklärt, wie das jetzt so ist mit Christus und Verbindung mit ihm und er starb am Kreuz und die Quintessenz ist, auch die ihr fern von Gott wart, nämlich ihr Heiden, ihr seid jetzt nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Bitte nachlesen Epheser 2,19, diesen ganzen Abschnitt. Das hat David schon erkannt. Dieses Bürgerrecht, was mir Gott zuspricht, wenn ich ihn als meinen Hirten akzeptiere, darüber gibt es nichts Größeres. Das ist das, was ich brauche. Und es wäre doch ganz toll, wenn das jeder von sich hier im Raum und darüber hinaus sagen könnte, dass er Wohnrecht hat im Hause Gottes. Das wäre doch klasse. Der Hebräerbriefschreiber formuliert das so. Hebräer 13, ich komme zum Schluss. Der Gott des Friedens, der den großen Hirten seiner Schafe, unseren Herrn Jesus Christus, von den Toten auferweckt hat, nachdem er mit dessen Blut den neuen, ewig gültigen Bund besiegelt hatte, dieser Gott möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll. Durch Jesus Christus, den Hirten aller Hirten, durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat, nämlich ihm zu folgen als Schaf, zu hören, was er zu sagen hat. Durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen.